Wilhelm Walker hat sein Leben lang auf dem Gut Nordenbeck gewohnt, als Schäfer. Und abends, wenn die Arbeit getan war, setzten sich die Menschen vor die Häuser, auf die Bank. Kein Fernsehen, kein Radio, nur der Abend und die Nachbarn. Und die Stimme derer, die wussten, was auf diesem Turm mal passiert ist, auf dieser Burg oder in diesen Wäldern. Willi Göbel aus Nordenbeck hat da sehr genau zugehört. Und heute ist Göbel derjenige, der erzählt. Seit einigen Wochen läuft in der WAZ die Serie Waldecker Mythen und Sagen. Und seitdem erreichen uns Nachrichten von Menschen, denen diese Geschichten wirklich wichtig sind. Die sagen, ich kenne das, ich habe das als Kind gehört und ich will nicht, dass das vergessen wird. Und diese Sorge nehmen wir sehr ernst. Ich glaube aber, sie wird ein kleines Stückchen widerlegt von genau den Menschen, die zu uns kommen, um ihre Geschichten zu erzählen. Heute hörst du in dieser Folge 4 davon, direkt, von 3 Menschen, die sie kennen und tragen. Viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Bergischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 52 vom 26. Mai 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute beschäftigen wir uns mit Mythen und Sagen aus dem Waldecker Land. Mit dem Blumenchrist aus Korbach, mit dem Fremden, der den Glocken von St. Nikolai ihren Klang geschenkt hat und mit 2 Frauen auf einem Turm in Nordenbeck, die klüger waren als alle Männer, mit denen sie es zu tun hatten. 3 Menschen haben mir die Geschichten erzählt. Du hörst sie heute selbst. Und außerdem gibt es noch eine gute Nachricht. Die hat auch damit zu tun und sie kommt diesmal aus einem Museum. Los geht's. Von seinem Haus in Nordenbeck sieht Willi Göbel aus jeden Morgen dasselbe. Den alten Turm, die Burg, die Kapelle. Das ist kein Ausblick, den er irgendwann aufgehört hat wahrzunehmen. Er schaut hin und er weiß, an diesem Turm, an diesen Orten, da hängen eine Menge Geschichten dran. 2 davon hat er mir erzählt. Göbel hat sie als Kind gehört, von seinem Lehrer Konrad Krause, in dem Klassenraum, in dem 8 Jahrgänge zusammensaßen. Später hat Göbel selbst Vorträge gehalten, historische Rundgänge durch Nordenbeck geleitet, Gruppen empfangen. Die Geschichten aus dem Klassenraum ergibt sie weiter. Genauso wie Harald Rösler in Korbach, der die Geschichten seiner Stadt von seinem Großvater hat. Genauso wie Sabine Silvaschi, die in der Nikolaikirche getauft und konfirmiert wurde und die Sage über die Glocken von St. Nikolai seit Jahrzehnten mit sich trägt. Diese 3 Menschen kommen in dieser Folge zu Wort. Aber bevor wir zu ihren Geschichten kommen, möchte ich über was sprechen, das mich seit dem Start der WAZ-Serie Waldecker Mythen und Sagen beschäftigt. Wir bekommen nämlich Nachrichten, viele, von Leserinnen und Lesern, die sagen, danke, dass ihr das macht. Ich kenne diese Geschichten und ich habe Angst, dass sie vergessen werden. Und diese Sorge ist berechtigt. Wenn niemand mehr auf der Bank sitzt und erzählt, wenn kein Lehrer Krause mehr 8 Jahrgänge gleichzeitig unterrichtet und dabei nebenbei die Ortsgeschichte einpflicht, dann sterben Geschichten. Aber gleichzeitig, Willi Göbel kommt zu uns. Harald Rösler tippt Zeitungsartikel von 1893 ab, um eine Geschichte zu bewahren. Und Sabine Silvaschi trägt eine Sage weiter, seit sie ein Kind war. Die zentrale Frage dieser Folge lautet deshalb, warum überleben manche Geschichten Jahrhunderte? Und was hält sie im Waldecker Land am Leben? Sagen, Märchen, Mythen, das klingt irgendwie alles nach demselben. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, den du kennen solltest. Deswegen fangen wir damit mal an. Märchen beginnen mit, es war einmal. Kein konkreter Ort, keine konkrete Zeit, kein namentlich bekannter Mensch. Rotkäppchen könnte, wenn es nicht im Berg Freiheit spielen würde, überall spielen. Von der Struktur her, Rapunzel auch. Die Geschichte ist universell und deshalb zeitlos, aber auch ortlos. Sagen spielen etwas anders. Sie haben konkrete Orte, echte Namen, einen wahren Kern. Die Sage über den Turm in Nordenbeck spielt auf Burg Nordenbeck, nicht irgendwo. Die handelnde Person hat einen Namen, Mechthild von Mephirmünden. Und dann sind da noch die Mythen. Mythos kommt aus dem Griechischen. Es bedeutete ursprünglich mal schlicht Erzählung. Aber Mythen spielen auf einer anderen Ebene als Sagen und Märchen. Sie stellen nämlich die großen Fragen. Wie ist die Welt entstanden? Warum gibt es das Böse? Woher kommen wir? Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt. Und dann Yggdrasil, der Weltenbaum der nordischen Überlieferung. Geschichten, in denen Götter handeln, Urkräfte wirken, als die Welt noch jung ist. Mythen machen das Unbegreifliche greifbar, durch Bilder, durch Figuren, an denen man sich festhalten kann. Das unterscheidet also die drei als Grundlage. Das Märchen spielt irgendwann irgendwo. Die Sage spielt hier, auf dieser Burg, mit diesem Namen. Und der Mythos spielt am Anfang der Welt oder irgendwie jenseits der Zeit. Das hat Dr. Hartmut Becker so formuliert. Er ist Vorstandsvorsitzender der Bibliothek Brehm Stiftung in Bad Arolsen, eine Stiftung, deren Gründer Adolf Brehm hunderte Märchen aus aller Welt zusammengetragen hat. Und Dr. Becker sagt, in der Sage steckt der Ort und der Ort macht die Geschichte lebendig, weil man hinfahren kann, weil der Turm noch steht, weil die Glocken noch läuten. Das erklärt auch, warum Sagen und Märchen ausgerechnet Anfang des 19. Jahrhunderts so intensiv gesammelt wurden. Das Heilige Römische Reich ist nämlich gerade auseinandergebrochen. Napoleon hat Europa neu geordnet und was vorher politisch eine Einheit war, ist weg. Und in diesem Moment entsteht ein Bedürfnis. Wenn wir politisch schon keine Einheit mehr sind, dann wollen wir irgendwie auf kultureller Ebene zumindest eine sein. Eine gemeinsame Identität. Die Gebrüder Grimm, die hast du bestimmt schon mal gehört, die reisen durch die deutschen Länder und schreiben auf, was die Menschen abends erzählen. Auch hier bei uns. Nicht nur für Kinder, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Die ursprünglichen Fassungen dieser Geschichten waren für Erwachsene. Mord, Betrug, Gewalt gehörten dazu. Kindgerecht wurden sie erst später. Auch im Waldecker Land hat diese Sammelbewegung Spuren hinterlassen. Unter anderem durch den Bing Verlag. Du kennst ihn vielleicht von der WZ. Da sind Bücher erschienen, die Waldecker Geschichten und Sagen festgehalten haben. Aber es gibt noch eine Menge mehr. Also man kann sagen, es gibt eine Überlieferungstradition, die die WZ gerade mit dieser Serie fortsetzt. Drei Menschen aus dieser Überlieferungstradition kommen in dieser Folge zu Wort. Harald Rösler ist seit Jahren Stadtführer in Korbach. Die Geschichten seiner Stadt hat er oft von seinem Großvater gehört. Eine davon handelt von einem Mann, der im 19. Jahrhundert so unverwechselbar war, dass die Zeitung, die Korbacher Zeitung, Vorläufer der WLZ, seinen Tod auf Seite 3 meldete. Der Blumenchrist, der letzte Sonderling Korbachs, heißt es darin. Sabine Silvaschi ist Stadtführerin in Korbach und in der Nikolaikirche getauft worden. Sie kennt eine Sage, die erklärt, warum die Glocken dieser Kirche so klingen, wie sie klingen. Sie spielt vor einem halben Jahrtausend. Ein Sommergewitter, ein rothaariger Fremder, ein goldener Hammer. Willi Göbel lebt in Nordenbeck und schaut täglich auf den alten Turm. Er hat mir zwei Geschichten erzählt. Beide spielen auf demselben Turm. Beide handeln von Frauen der Familie von Viermünden. Beide aus Jahrhunderten, in denen Frauen eigentlich nichts zu sagen hatten. Du hörst jetzt gleich alle vier Geschichten und zwar ziemlich direkt. Wir beginnen in Korbach mit Harald Rösler. Rösler kennt die Geschichte des Blumenchrist bis ins Detail. Und er hat sie eigens aus der Zeitung von 1893 abgetippt, damit sie nicht verloren geht. Christian Heine, der Blumenchrist, war im 19. Jahrhundert eine Korbacher Legende. Er wohnte im Keller des Spukhauses. Das ist ja schon ein Gebäude, das für sich genommen bereits sagenumwoben ist. Er holte sein Holz eigenhändig aus dem Wald, er trug Kleider, in die er sich selbst Löcher geschnitten hatte und er hinterließ bei seinem Tod am 10. Januar 1893 einen Wagen voller Bücher. Die Zeitung, die Korbacher Zeitung, meldete seinen Tod auf Seite 3. Rösler hat die Geschichte von seinem Großvater und er erzählt sie so weiter.
Von einem seltsamen Bewohner des Steinhauses berichtet die Korbacher Zeitung am 10. Januar 1893. Ein Sonderling eigener Art, ein zufriedener Arbeiter ist da hier, vor 14 Tagen zur letzten Ruhe eingegangen. Christian Heine, auch Blumenchrist genannt, bewohnte seit etwa 25 Jahren den Keller des in der Enserstraße gelegenen Steinhauses, ein Überbleibsel vergangener Herrlichkeit. Alle Bemühungen der Behörden, ihn in ein Hospital zu bringen, waren vergeblich. Er hatte weder Herd noch Ofen. Seine Speisen bereitete er sich mitten im Keller selbst und trug das Holz dazu auf seinem Rücken aus den Wäldern auch selbst herbei. Er kaufte nur alte Kleider, machte erst einige Löcher hinein und trug erst dann dieselben. In den letzten Jahren besuchte unser Sonderling die Kirche nicht mehr. Dagegen sang und betete er, sobald die Kirchenglocken ausgingen. geklungen in seiner Wohnung. Abends um 6 Uhr legte er sich zu Bette und stand schon 3 Uhr morgens auf. Alsdann wurde bei Melchers Teich Waschwasser und beim Marktbrunnen Kaffeewasser geholt. In seinem Nachlasse befindet sich ein großer Wagen voller Bücher aus allen Zweigen der Wissenschaft, ebenso ein großer Haufen Zeitungspapier. Dieser zufriedene Mensch, der letzte Sonderling Korbachs, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Als Erläuterung dazu: Christian Heine, geboren am 29.03.1809, gestorben am 16.12.1892, genannt das Blümeken, soll jeden Morgen ins Dalwiger Holz gegangen sein, um hier sein vergrabenes Geld zu suchen. Gute Freunde sollen ihm in den Revolutionsjahren 1848-49 dazu geraten und das Geld dann fortgenommen haben. Er war ein Sohn des Franz Heine und der Marie-Juliane Elisabeth Rode, Kirchplatz 5 und Karthagen 4.
Bleiben wir nochmal in Korbach. Wer in der Korbacher Altstadt nach oben schaut, der sieht zwei Türme. Die Kilianskirche mit dem berühmten Südportal, weithin bekannt, und die Nikolaikirche etwas stiller, etwas weniger im Rampenlicht. Sabine Silvaschi ist in der Nikolaikirche getauft worden und sie kennt da viele Ecken. Sie kennt auch eine Sage, die erklärt, warum die Glocken dieser Kirche so klingen, wie sie klingen. Es war vor etwa einem halben Jahrtausend. Ein schwüler Sommertag, ein Bürgermeister auf dem Weg zum Holzplatz, ein Unwetter am Homberg und ein rothaariger Fremder am Wegrand. Sabine Silvaschi erzählt das so.
Die Glocken von St. Nikolai. Vor vielen, vielen Jahren, es ist wohl ein halbes Jahrtausend her, ritt an einem schwülen Sommertage der Bürgermeister der Neustadt durch Korbachs Gassen zum Berndorfer Tor hinaus. Er kam vom Bau der Nikolaikirche. Die Altstadt Korbach erbaute ihrem Schutzherrn, dem heiligen Kilian, zu Preis und Dank eine wundervolle Kirche. Und die aufblühende Neustadt wollte und konnte nicht zurückstehen und hatte fast gleichzeitig ihrem Schutzheiligen zu Ehren den Bau ihrer Sankt-Nikolai-Kirche begonnen. So bauten wohl 100 Jahre lang die Alt- und Neustädter um die Wette. Je näher aber der Kirchenbau der Vollendung kam, umso mehr mussten die Neustädter zu ihrem großen Bedauern einsehen, dass die Kilianskirche viel, viel schöner werden würde. Selbst eine reiche Spende reichte nicht aus, um es den stolzen Patriziern der Altstadt gleichzutun. Wie hoch und herrlich ragte der schlanke Turm der mächtigen Kilianskirche ins Land und ihr wundervolles Portal war gar nicht zu übertreffen. Missmutig und verstimmt ritt der Bürgermeister zum Homberge hinaus, zum Holzplatz der Stadt, um nach dem Rechten zu sehen, obwohl im Westen, hinter dem Eisenberge, mit dumpfen Krollen ein schweres Wetter heraufzog. Kaum hatte er im scharfen Ritt die Landwehr erreicht, da brach das Unwetter los. Mit knapper Not kam er bis zum Waldesrande, wo er sein Pferd unter dem breiten Geäst mächtiger alter Buchen vor den rauschenden Regengüssen schützte. Er selbst kannte keine Furcht. Er hatte die Augen im Wetter und hielt ruhig das zitternde Tier am Zügel. Unter dem Buchen wollte er ausharren, bis sich das wilde Wetter ausgetobt hatte. Immer rascher folgten Blitz und Donner aufeinander. Das ganze weite Land lag im Dämmergrau der Wetterwolken und Regengüssen. Da, der Donnerschlag. Im nahen Steinbruch prasselten Felsmassen in die Tiefe. Mit Mühe hielt der kräftige Mann sein zitterndes Ross, welches sich vor Schreck scheu aufbäumte und hoch emporstieg. Es war, als hätte sich mit diesem Donnerkrachen die wilde Gewalt des Wetters erschöpft. Aber auch im Herzen des Bürgermeisters hatten sich Sturm und Unmut gelegt. Als die Drosseln in den Buchenkronen ihre süßen Jubellieder begannen, schritt er, sein Pferd am Zügel, fröhlich und wohlgemut auf nassen Waldwegen durch den Tropfenfall der Buchen dem Holzplatze zu, dem sein Besuch galt. Aber was war das? Wetterzerzaust, regungslos, kauerte ein rothaariger Mann vor ihm am Wege. Sein müder, flehender Blick sagte mehr als alle Worte. »Nun, mein guter Alter, dir hat das Wetter wohl arg zugesetzt.« Als der Alte wortlos nickte, nahm der Bürgermeister ein Fläschchen aus der Satteltasche, goss Wein in einen silbernen Becher und reichte ihn dem müden Manne. »Da, alter Rotbart, nimm und trink. Es sollte mein Vesperdrunk sein, aber dir tut er eher Not als mir.« Der Fremde nahm den Becher und leerte ihn auf einen Zug. Dann, als durchströmte ihn neue Lebenskraft, reckte er sich hoch empor, sodass der Bürgermeister vor Schreck ein paar Schritte zurücktrat, gab den Becher wieder hin und sagte: »Hab Dank, du edler Mensch, du halfest mir, ich will's dir gern vergelten. Kann ich dir nicht zuliebe tun? Hast du vielleicht eine Sorge?« Der Bürgermeister musste lächeln und dachte: »Du wärst der Rechte, mir meine Sorgen abzunehmen.« Aber gut gelaunt wie er war, erzählte er von seinen Sorgen um die Nikolaikirche, die so sehr hinter ihrer prächtigen Schwester zurückstünde. »Wenn dich weiter nichts drückt, hier kann ich helfen. Komm, folge mir.« Mit diesen Worten schritt er rasch dem Steinbruch zu, so rasch, dass der Bürgermeister seine Not hatte, ihm zu folgen. Dann wies er auf die Stelle, wo der Wetterstrahl an der steilen Wand herniedergefahren war. Eine schmale, schimmernde Schlangenlinie unten an der Felswand zeigte seinen Weg in die Erde. Mit einem goldenen Hammer schlug der Fremdling die goldschimmernde Blitzspur vom Felsen los, dass die Funken sprühten, und gab dem Bürgermeister eine Handvoll Stücke. »Nimm hin und verwahre es gut. Und wenn ihr die Glocken gießen lasst für den Turm eurer Nikolaikirche, so vergiss nicht, diese dem Glockengießer zu geben. Den Glocken zu Nutz, dem Wetter zum Trutz, dem Turme zum Schutz.« Der Bürgermeister nahm die goldenen Splitter und barg sie sorgsam in der Satteltasche. Als er sich aber wieder umwandte, um noch vielerlei zu fragen und um den Alten zu danken, war er spurlos verschwunden. Nach diesem seltsamen Erlebnis machte sich der Bürgermeister auf den Heimritt. Kein Mensch erfuhr von der wundersamen Stunde im Homberge. Aber als der Tag des Glockengusses für die Kirche St. Nikolai herankam, gab er dem Glockengießer die goldenen Splitter mit der Weisung, sie vor seinen Augen mit einzuschmelzen. Von Anfang bis zu Ende war er beim Glockengusse zugegen und konnte den Tag kaum erwarten, an dem die Glocken im Nikolaiturm sich wiegen und klingen würden. An einem sonnigen Spätherbsttage war es, als die Glocken von St. Nikolai zum ersten Male in alle Lande klangen. Die Alt- und Neustädter standen in den Gassen voll Freude über die schönen, reinen Klänge. Die Glockenstimmen riefen wundersam hinaus ins Weite. Alle nahen Dörfer in der Runde vernahmen den Zauberschall, und von Lengefeld und Lellbach kamen ganze Scharen von Landsleuten herbei, um das wunderbar ergreifende Geläute in der Nähe zu hören. Dem Bürgermeister kamen die Tränen, als er all die Freude und all den Jubel erlebte. Der Spruch des Alten aber ist richtig in Erfüllung gegangen. Die stolze Schwester, die St. Kilianskirche, verlor ihren hohen, schlanken Turm, nachdem er viermal durch Blitzschlag niedergebrannt war. Der Nikolaiturm mit seinen wundervollen Glocken aber ragt trotz Stürmen und Wettern noch heute. Den Glocken zu Nutz, dem Wetter zum Trutz, dem Turme zum Schutz.
Siwaschi sagt über ihre Kirche: Auf die innere Stärke kommt es an. Der Dachstuhl der Nikolaikirche stammt noch aus dem späten Mittelalter. Eichenbalken gefällt 1416. Die tragen das Dach bis heute. Die Chroniken hatten jahrhundertelang berichtet, ein Blitz habe 1702 auf den Turmhelm der Nikolaikirche in Brand gesetzt. Aber die Balken sagen was anderes. Manchmal weiß das Holz mehr als das Papier. Und jetzt verlassen wir Korbach. Wir fahren nach Norden weg. Willi Göbel wohnt dort, wo der Turm zum täglichen Ausblick gehört. Er weiß, was auf diesem Turm passiert ist. Zweimal mit zwei Frauen, beide aus der Familie von Viermünden. Bei den Jahrhunderten, in denen das alles irgendwie ganz anders hätte ausgehen können. Die erste Geschichte spielt um das Jahr 1430.
Die Taube von Nordenbeck. Ambrosius von Viermünden, der einstmals Herr von Nordenbeck war, hatte außer seinen Söhnen, die ob ihrer Tapferkeit weit und breit berühmt waren, auch eine Tochter, die Mechthild hieß. Die liebliche Jungfrau wuchs mit ihren Brüdern auf und wurde gleich ihnen in den ritterlichen Künsten unterrichtet. Sie brachte es hierin so weit, dass sie an allen Ritterspielen teilnahm. Im Speerwerfen und im Armbrustschießen galt sie als Meisterin. Gar mancher Ritter hätte gern das schöne Edelfräulein heimgeführt. Auch Lothar von Eppe hatte sich um sie beworben. Aber sie hatte ihn abgewiesen. Da lernte sie auf einem Turnier Reinhard von Dalwig, der auf der Weidelsburg saß, kennen und lieben, und bald verlobte sie sich mit ihm. Weil die Liebenden sich nicht täglich sehen konnten, richtete sie nach damaliger Sitte Tauben ab, die ihnen Kunde voneinander bringen sollten. Täglich flog eine Taube von der Weidelsburg nach Nordenbeck und von dort zur Weidelsburg. Jede Woche kam ein Page und brachte die Tiere wieder zurück. Einst fand in Kassel ein großes Turnier statt, zu dem auch der Nordenbecker Schlossherr mit seinen Söhnen reiten wollte. Es war Friede im Lande und er ließ deshalb nur eine geringe Besatzung zurück. Auch wusste er, dass seine unerschrockene Tochter im Notfalle seine Burg Toffer verteidigen würde. Die ersten Sonnenstrahlen vergoldeten die Zinnen des Eisenberger Schlosses, als der Herr von Nordenbeck mit seinem stattlichen Gefolge auf der Straße nach Korbach dahinritt. Kaum war das Pferdegetrappel verhallt, da schlich sich aus dem Burgtor ein Mann, scheuen Blickes eilte er dem Walde zu und schlug den Weg nach Eppe ein. Nichts Gutes schien er im Sinn zu haben. Klingenden Lohn hatte ihn der Epper verheißen, für die Meldung, dass der Nordenbecker weggeritten und die Burg schwach bewehrt war. Frohlockend vernahm Lothar von Eppe die Kunde. Jetzt konnte er ein längst geplantes Bubenstück ausführen. Er wollte das schöne Schlossfräulein, das ihn verschmäht hatte, mit Gewalt auf sein Schloss bringen. Es war an einem schönen Maimorgen, als Mechthild, die eben den Turm bestiegen hatte, um eine Taube mit einem Gruße abzusenden, in der Ferne die Helme fremder Ritter blinken sah. Sie führte ihn in die eppischen Farben. Da Mechthild den bösen Sinn des Ritters kannte, ahnte ihr nichts Gutes. Sofort ließ sie den Wächter ins Horn stoßen. Sie selbst schrieb rasch einen Hilferuf an den Geliebten und ließ die Taube damit zur Walzburg fliegen. Inzwischen war die Zugbrücke hochgezogen und die Besatzung zusammengeeilt. Mit Umsicht verteilte Mechthild ihre kleine Schar auf die wichtigsten Punkte der Burg. Als der Eppe am äußersten Tor von der Brücke Einlass begehrte, ließ sie ihn abweisen. Er drohte mit Gewalt, wenn nicht sofort die Zugbrücke heruntergelassen würde. Ein Pfeilhagel war die Antwort. Der Angreifer wusste wohl mit einem tapferen Widerstand gerechnet haben, denn er hatte eine Steinschleuder mitgebracht. Mit dieser ließ er an das Tor schwere Steine schleudern. Und es dauerte nicht lange, da war das schwere äußere Tor zerschmettert. Jetzt jagte er einige Mann durch den Wassergraben, denen es trotz größerer Gegenwehr der Besatzung gelang, die Zugbrücke herunterzulassen. Inzwischen hatte sich Mechthild mit ihrem letzten Rest ihrer Getreuen auf den Burgfried geflüchtet und alle Zugänge verrammeln lassen. Gespannt blickte sie gen Osten, von wo jeden Augenblick der Weilsburger kommen musste. Schon hörte sie Axthiebe an dem Tor des Burgfrieds. Da sah sie in der Ferne eine Staubwolke näher und näher kommen. Ein Jubellaut entrang sich ihrer Brust. Kurze Zeit verging, ihr dünkte es eine Ewigkeit. Da sprengte ein stattlicher Trupp Reiter über die Zugbrücke, die der Epper in seiner Sorglosigkeit nicht hochgezogen hatte. Die Räuber wurden überrascht, da sie sich fast ohne Gegenwehr ergaben. Mit Lothar machte Reinhard kurzen Prozess. Er ließ ihm beide Ohren abschneiden und jagte ihn mit seinen Knappen aus der Burg hinaus. Dann holte er sich den Dank von den Lippen der Geliebten. Es dauerte nicht lange, da wurde Reinhard und Mechthild ein glückliches Paar. Der Epper aber begab sich außer Landes, denn er konnte den Spott und die Verachtung der anderen Ritter nicht ertragen. Nie wieder hörte man etwas von ihm. Er ist verdorben gestorben.
Willi Göbel lacht ein wenig, wenn er die Geschichte erzählt. Lothar von Eppe verlässt die Burg ohne Ohren und ohne Ehre und niemand hört jemals wieder von ihm. Göbel hat noch eine zweite Geschichte. Derselbe Turm, 140 Jahre später. Diesmal geht es nicht um Angreifer von außen, sondern um den Erbstreit und um eine Saat, mit der kein Vetter der Welt gerechnet hätte.
Die Eichensaat von Nordenbeck betrifft die Anna von Viermünd. Die ist ja bekannter als die Mechthild von Viermünd damals. Und ich lese das auch mal vor. Ich habe das lange Streiten endlich satt, schrieb Anna von Viermünden kurzerhand an ihren Vetter. Lange Jahre hat nun der Prozess geschwebt um dieses Stück Land. Ich bin es müd und es mag euer sein. Bestellen will ich nur noch einmal dort. Und fahre ich dann meine Ernte ein, so sei es euer, auf mein Ehrenwort. Der andere spottet leis und ist bereit, mag sie doch einmal denn das Land bebauen. Doch wie er reitet um die Erntezeit hinaus, um sich den Acker zu beschauen. Nicht reif zur Ernte findet er die Saat, nicht golden wogend dort ein Ehrenfeld. Belistet hat sie ihn mit schlauer Tat und hat ihr Feld mit Eichelsaat bestellt. Der Graf flucht grimmig, dass dies Weib voll List, das lerne ich zu meinem Schaden, ich geschwind. Bis ihre Saat einst reif zur Ernte ist, weht um den Eisenberg noch mancher Wind. Er spornt sein Ross und reitet heim voll Wut, doch auf dem Nordenbecker Turme stand Anna von vier Münden und ihr Auge ruht auf ihre Saat und ihrem Eichenland.
Vier Geschichten, drei Menschen, ein Sonderling im Keller des Korbacher Spukhauses, ein verschwundener Fremder mit goldenem Hammer, eine Burgherrin mit Botentaube und eine Frau, die Eicheln sät, wenn alle anderen Getreide erwarten. Orte, die man heute noch besuchen kann. Türme, die noch stehen, Glocken, die noch läuten. Und genau darüber möchte ich jetzt nochmal sprechen. Kommen wir nochmal kurz zu Anna von Viermünden. Sie kommt in der Geschichte Die Eichenseit von Nordenbeck als kluge Frau vor, die einem überlegenen Vetter die Antwort schuldig bleibt, die er erwartet. Eine gute Geschichte, schlaue Frau, enttäuschter Vetter, relativ offenes Ende. Aber Anna von Viermünden ist historisch belegbar. Keine Figur aus dem Volksmund, sondern eine Persönlichkeit, über die es Akten gibt. Als ihr Vater starb, versuchten drei Vettern, ihr das Erbe zu nehmen. Das Recht sprach zunächst gegen sie. Besitztümer gingen damals an männliche Nachkommen. Anna fand eine Bibelstelle, die auch Töchtern das Erben erlaubt, und klagte, jahrelang, durch mehrere Instanzen, bis vor das Reichskammergericht nach Speyer, das höchste Gericht des Heiligen Römischen Reiches. Und sie gewann. 1995 erfüllte sie ein Gelübde, das sie in der schwersten Jahre abgelegt hatte. Wenn ich das Erbe meiner Väter zurückbekomme, baue ich eine Kapelle und ein Armenhaus, hat sie gesagt. Sie stand zu ihrem Wort und die Verpflichtung, diese Kapelle instand zu setzen, die gilt übrigens bis heute. Die Familie Canisius, die heute auf Burg Nordenbeck wohnt, hat vor wenigen Jahren die Schiefereindeckung zum Beispiel erneuert. Das ist der Kern einer Sage. Nicht die Erfindung, sondern die verdichtete Wirklichkeit. Die Sage dramatisiert, sie vereinfacht. Sie erzählt aber eben auch lebendiger, als die Akten des Reichskammergerichts es tun würden. Aber sie bewahrt auch etwas Wahres. Und weil sie es in eine Geschichte verpackt, die man weitererzählen kann, auf der Bank vor dem Haus, im Klassenraum mit 8 Jahrgängen oder heute im Podcast, überlebt sie. Die Gerichtsakte liegt irgendwo im Archiv. Die Geschichte kennt Willi Göbel auswendig. Ich möchte zurück zur Sorge unserer Leserinnen und Leser kommen. Die Angst, dass alles vergessen wird. Die Sorge ist real. Wie gesagt, wenn die Menschen aufhören zu erzählen, dann sterben Geschichten. Unzählige regionale Überlieferungen sind im 20. Jahrhundert still verschwunden, weil die Generation, die sie kannte, gestorben ist, ohne dass jemand zugehört hat. Aber ich sehe auch noch was anderes passieren. Ich sehe Harald Rösler, der einen Zeitungsartikel von 1893 abtippt, damit die Geschichte erhalten bleibt. Ich sehe Willi Göbel, der seit Jahrzehnten Rundgänge durch Nordenbeck leitet und im Herbst wieder einen plant übrigens. Und ich sehe Sabine Silvaschi, die die Geschichte der Nikolaikirche in sich trägt, seit sie dort getauft wurde. Diese Menschen sind keine Archivare, sie sind lebendige Überlieferung. Und sie kommen zu uns, nicht weil sie überredet wurden, sondern weil sie selbst wissen, diese Geschichte muss weitererzählt werden. Lebendige Überlieferung braucht keine Institution, sie braucht Menschen, denen etwas an ihnen liegt. Und ich möchte noch einen anderen Blickwinkel einbringen, aus dem Bonhage Museum in Korbach. Im März 2026 eröffnet dort die Wanderausstellung Fantastische Wesen, Zauber der Mythen und Sagen. Zufall zu unserer Serie. Museumsleiter Dr. Arnulf Skriber hat kurz vor der Eröffnung einen Satz gesagt, den ich ganz gut fand. Er sagt, hinter jedem Fabelwesen steckt eine Menge stille Post und ein wahrer Kern. Die Ausstellung zeigt, wie Mythen entstehen. Der Zyklop, möglicherweise entstanden, weil antike Griechen Zwergelefantenschädel fanden und deren charakteristische mittlere Öffnung als Auge eines einäugigen Riesen deuteten. Das Einhorn, Ergebnis einer langen Kette von Fehlübersetzungen. Im 3. Jahrhundert vor Christus übertrügen griechische Gelehrte das hebräische Wort für den Auerochsen als Monokeros, also Einhorn. Martin Luther übernahm diese Überlieferung in seine Bibelübersetzung. Und erst 1779 deckte der Gelehrte Heinrich Sander den Irrtum auf. Und da war das gehörnte Pferd längst in der Welt. Skriber sagt dazu, viele Dinge waren nicht erklärbar. Heute ist das All das Unbekannte. Was Menschen nicht fassen können, füllen sie mit Geschichten. damals wie heute. Und es gibt dabei eine bemerkenswerte Lücke in der Ausstellung. Das Museum hatte gezielt nach einem regionalen Waldecker-Fabelwesen gesucht. Etwas, das sich für die Schau eignete. Es hat aber nichts Verwertbares gefunden. Die Hollen, die sagenhaft hilfreichen Geister aus der Waldecker Überlieferung, die warten also noch auf ihren Auftritt im Bodenhanger-Museum und sie werden ihren Auftritt in der WLZ auch noch haben. Dass sie nicht auftauchen, ist kein Vorwurf an das Museum. Es ist ein Hinweis darauf, dass noch ein bisschen was zu tun ist. Und wie wichtig es ist, dass die WLZ-Serie gerade diese Lücke füllt. Nicht museal, nicht akademisch, sondern lebendig mit Menschen, die erzählen. Die Waldecker Sagen sind Teil desselben Musters, das diese internationale Ausstellung zeigt. Auch hier echter Ort, echter Kern, echte Menschen dahinter. Mechthild von Viermünden kämpft auf einem Turm, der noch steht. Anna von Viermünden prozessiert bis nach Speyer. Und die Kapelle, die als Dank gebaut hat, die steht in Nordenbeck. Der Blumenchrist wohnt im Keller eines Gebäudes, das man heute noch zeigen kann. Der Fremde mit dem goldenen Hammer. Sabine Sewaschi sagt, die Glocken von St. Nikolai klingen heute deswegen noch besonders. Und die Glocken, sie hängen noch. Geschichten, die an Orten hängen, überleben, wenn der Ort bleibt und wenn sie immer weitererzählt werden. Kommen wir mal so ein bisschen zum Ausblick. Die unsere Serie Waldecker Mythen und Sagen, die läuft noch bis mindestens in den August. Wir kriegen viele Nachmeldungen und Rückmeldungen, also es kommen noch einige Geschichten. In Willingen zum Beispiel, in Volkmarsen, geht es um die Hollen. Da habe ich gerade schon drüber gesprochen. Hilfreiche Geister, die in der Waldecker Überlieferung eine besondere Rolle spielen und die bisher nirgendwo so richtig gesammelt wurden, wie sie es vielleicht verdient hätten. Im Edertal, zwischen Berchheim und Böhne, streiten Riesen um ein Stück Land. In Waldeck erzählt zum Beispiel Jochen Herzog von der Magd des Schulmeisters, von den Wichteln und vom Mittagessen in Hof von Burg Waldeck. Im Berg Freiheit, Bad Wildung, taucht eine Geschichte auf, die vielen bekannt vorkommen wird: Schneewittchen und die sieben Zwerge mit Waldecker Wurzeln. Und rund um Korbach warten noch ein paar Orte: die Streitstätte Helmscheid, der Hahnberg in Rehna oder die Drachenhöhle bei Obernburg. Jede dieser Geschichten hängt an einem Ort. Jeder hat einen Menschen, der sie kennt. Und viele warten noch darauf, dass jemand fragt. Deswegen meine Bitte an dieser Stelle. Wenn du eine Geschichte hast, aus deinem Dorf, aus deiner Familie, von einem Ort, der einen Ruf hat, den du vielleicht nicht ganz verstanden hast, dann schreib mir. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und dann ist da noch der Gedanke, der uns durch diese Folge begleitet hat. Wilhelm Walker, der Schäfer aus Nornbeck, saß abends auf der Bank und erzählte. Willi Göbel hat zugehört. Heute sitzt du vielleicht im Auto, in der Bahn, in der Küche und hörst diese Geschichten. Das Medium hat sich also geändert. Das Prinzip nicht. Eine Stimme, eine Geschichte und jemand, der zuhört. Solange das so geht, ist nichts verloren. Danke fürs Zuhören. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Korbach. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, im Wolfgang-Bonhanger-Museum läuft noch bis zum 14. Juni 2026 die Wanderausstellung Fantastische Wesen. Yeti, Zyklop, Meerjungfrau, Werwolf, Wolpertinger, sie alle machen gerade in Korbach Station. Wer das Museum betritt, wird bereits im Eingang aufgehalten, ein lebensechter Fischer in einem Boot und hinter ihm lauert ein Seemonster aus der Tiefe. Willkommen in der Welt der Fabelwesen. Und morgen, wenn du diese Folge am Erscheinungstag hörst, am 26. Mai, also morgen am 27. Mai, gibt es um 18 Uhr eine Feieranführung, ohne Anmeldung. Eine der letzten Gelegenheiten, die Schau noch zu sehen. Eine weitere folgt am 10. Juni. Die gute Nachricht steckt dabei jetzt nicht im Programm. Sie steckt in dem, was diese Ausstellung in Korbach bedeutet. Unsere Leser und Leserinnen schreiben uns, dass sie teilweise Angst haben, die alten Geschichten könnten vergessen werden. Und diese Ausstellung zeigt das Gegenteil. Mythen und Sagen ziehen Menschen an. Heute, mitten in der aufgeklärten Zeit. Museumsleiter Skriber sagt, der Mensch braucht diese Geschichten auch heute. Und das gilt für den Yeti genauso wie für uns, für den Blumenchrist, für die Meerjungfrau genauso wie für den rothaarigen Fremden am Homberg. Denn diese Geschichten gehen nicht verloren, sie finden neue Bühnen. Und du hast heute vier davon gehört. Kommen wir zum Feedback und ich habe eine Nachricht bekommen von Christiane Trierweiler von der Evangelischen Kirchengemeinde Waldeck. Danke, Christiane. Sie hat mir eine Veranstaltungsnotiz geschickt und das ist wunderbar, fantastisch. Meine Bitte an dieser Stelle, schickt Termine direkt an die Lokalredaktion, bevor sie vorbei sind am besten noch. Die Adresse dafür ist lokalredaktion@whz-online.de. lokalredaktion@whz-online.de. Wenn wir wissen, dass es sowas gibt, dann planen wir uns das ein und fragen gegebenenfalls auch mal nach. Und generell, gib mir gerne Feedback zur Folge, welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170-7372-170 oder eine E-Mail an lokalrunde@whz-online.de. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf whz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Und wenn du mitgezählt hast, dann war das hier Folge 52. Wir erscheinen wöchentlich, das heißt, nächste Woche haben wir ein Jahr voll. Du darfst was erwarten. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der WLZ erscheinen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Sag mir bitte, wenn das nicht der Fall ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter. Bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf whz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.